Wenn wir als Soldaten in einen Krieg ziehen, dann müssen wir die Feinde des Gegners kennen, also die Waffen des Gegners kennen. Wenn du in einen Wettbewerb, einen sportlichen Wettbewerb trittst, ist es gut, deine Gegner zu kennen, jeden Trick und jede Stärke, die sie haben. So ist es auch im geistlichen Kampf. Nur dass unser Gegner für uns Menschen hier auf Erden übermächtig ist. Keiner von uns kann es mit diesem Gegner aufnehmen. Keiner. Das ist das Schlimme, was wir wissen müssen, wenn wir in der Schrift darüber lesen. Unsere Waffen sind schwach gegen diesen Gegner. Und wir haben nur eine einzige Chance, dass wir einen Verbündeten haben und dass dieser Verbündete stärker ist als unser Gegner. Und den haben wir. Den haben wir in Jesus Christus. Wenn du also Jesus Christus an deiner Seite hast, wenn er hinter dir steht, wenn er deine Waffenrüstung trägt, wenn er dein Schild ist, dann brauchst du vor diesem mächtigen Gegner keine Angst zu haben. Und er hat den Sieg ja schon errungen, das wissen wir schon längst. Ich lese den Text heute, um den es in der Predigt heute gehen wird. Und wir werden viel über diesen Gegner hören und mit welcher Macht er ausgerüstet ist. Aber wir dürfen nicht verzweifeln, denn wir haben einen großen Fürsprecher. Ich lese aus der Schlachterübersetzung aus Lukas 10, die Verse 17 bis 24. Und überschrieben ist das bei Schlachter das große Vorrecht der Jünger. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach: Herr, ich preise dich, Vater, Herr im Himmel und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und zu den Jüngern gewandt, sagte er: Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, weiß niemand, als nur der Sohn. Und wem der Sohn es offenbaren will. Und er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach: Glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Soweit der Text. Die 70 Jünger, die Jesus ausgesandt hat, jeweils zu zweien immer, kehren nunmehr vielleicht nach einer wochenlangen Odyssee durch das ganze Land in Richtung Jerusalem, kehren die wieder zurück. An 2 und 2 sind sie ausgesandt worden. An rund 35 Orten haben sie den Weg gelegt, den Jesus bereit war zu gehen, indem er sich nach Jerusalem aufmachte. Warum? Um dort das zu vollenden, wozu er eigentlich auf die Erde gekommen war. Das war sein Ziel, Jerusalem. Dort sollte das alles geschehen. Er schreibt in Beginn des Kapitels 10, danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Das war also sein Plan. Diese 70 Jünger, die sollten seinen Weg vorbereiten. Und wir wissen, dass das nicht immer von Erfolg getragen war. Sie mussten bestimmt auch Ablehnung erfahren. Und wir wissen aber, dass auch Jesus bei diesen Orten oder diesen Menschen, die ihnen ablehnend gegenüberstanden, schon das Gericht gesprochen hatte, indem er sagt, es wird Sodom an jenem Tag erträglicher gehen als dieser Stadt. Das war ein Gerichtswort. Und kurz darauf spricht er sogar über die Städte, die ihm so ans Herz gewachsen sind, im nächsten Teil dieses Kapitels. Über Chorazin, über Bethsaida und über Kapernaum. Seine Heimatstätte, seine gewählte Heimat. Aber auch dort haben sie ihn nicht aufgenommen. Und deshalb ist das Gericht, was er über sie spricht, ist ein furchtbares Gericht. So dass er sagt, Cyrus und Sidon wäre es erträglicher gegangen, wenn sie Jesus gekannt hätten und sie hätten ihn angenommen. Und hier diese drei Städte, die er nennt und wahrscheinlich auch die ganze Gegend, die nehmen ihn nicht auf, obwohl er dort seine größten Wunder und seine größten Taten und sein größtes Tun über die Menschen ergossen hat. Die Aufgabe der Jünger, das leibliche Kommen, das persönliche Kommen des Messias anzukündigen, musste für diese Jünger, für diese 70 Ausgesandten, musste das eine riesengroße Erfahrung sein. Denn wir hören ja, dass sie wahrscheinlich schon untereinander viel darüber gesprochen haben, was sie alles leisten. Und das Ganze ist so überschwänglich für sie gewesen, dass sie sogar zurückkommen und Jesus jetzt berichten, was sie alles getan haben. Und dabei ist ihnen durchaus bewusst, mit welcher Kraft und von welcher Kraft sie zehren konnten. Denn es steht, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Das heißt also, sie wissen, dass sie Jesus diese Kraft, diese Energie, das zu tun, was sie vorhatten, dass sie das Jesus verdanken. Und für sie war es scheinbar das Größte gewesen, denn das wird hier besonders ja betont, dass sie sogar Dämonen austreiben konnten. Das heißt also, es war nicht nur beschränkt auf Krankheiten, die sie heilen konnten, oder auf Gebrechen, die sie heilen konnten, sondern sie konnten Dämonen, das heißt also, die Engel, die dem Teufel, dem Satan dienen, die konnten sie aus den Menschen hinaus tun. Diese Macht hat ihnen Jesus gegeben bei ihrer Aussendung. Sie sind sich also bewusst dieser Kraft, dieser Größe. Und dennoch ist ihre Freude nicht demütig. Das müssen wir sehen. Denn Jesus tadelt sie. Ihre Freude über das, was sie getan haben, war eigentlich von ihrem Stolz in irgendeiner Weise schon betroffen. Indem sie sagten, selbst die Dämonen waren uns untertan. Da schwingt schon eine gewisse Art von Stolz mit. War diese Freude nachvollziehbar? Ich würde sagen, menschlich gesehen ist das durchaus nachvollziehbar. Aber war es auch richtig? Wer von uns würde sich nicht in der gleichen Art und Weise äußern, würde genauso reagieren, wenn er über solche Fähigkeiten verfügen könnte? Wie würde sich ein Arzt fühlen, der alle Krankheiten heilen könnte? Der wäre wahrscheinlich dafür offen, stolz zu werden. Liegt in uns nicht ein ständiger Antrieb, mehr zu können, mehr zu leisten, mehr zu verdienen, mehr Ehre zu bekommen, beliebter zu sein als andere? Und gefallen wir uns nicht so schnell darin, dass wir sogar darauf stolz sind? Ich habe gestern Olympia geguckt. Und immer wenn da Sieger dann sind, ob Gold, Silber oder Bronze, dann sieht man schon einen gewissen Stolz. Mit Recht, würde ich sagen. Das ist auch nicht schlimm. Das ist, was Gott auch in uns reingelegt hat. Aber wenn wir darüber vergessen, dass er es ist, der das in uns reingelegt hat, sowohl das Körperliche als auch das Geistliche, dann dienen wir eigentlich nur uns. Auch diese Sportler, die die Goldmedaille gewinnen, sind ausgerüstet von einer besonderen Gabe. Sie können etwas Besonderes. Aber wenn sie das alles ihrem Training, ihrem Trainer, ihrem Arzt, wenn sie ihm das alles zuschreiben, diesen Leuten oder sich selbst sogar, dann vergessen sie, dass immer einer dahinter steht, der ihnen diese Gabe gegeben hat. Nämlich Gott selbst. Stolz ist eine gefährliche Sache in unserem Leben. Und so war es hier auch bei den Jüngern. Da schwingt eine gewisse Art von Stolz mit. Als sie sich rühmen, wir haben sogar Dämonen ausgetrieben. Paul Tripp schreibt in seinem Buch, was ich im Moment lese, Krieg der Worte, da schreibt er in einem Kapitel, wenn Wünsche uns beherrschen, so ist die Überschrift, wenn Wünsche uns beherrschen. Und dann zitiert er ganz am Anfang dieses Kapitels, da zitiert er Jakobus 4. Und da schreibt Jakobus, woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ein wahres Wort. Den Jüngern, die Jesus ausgesandt hatte, denen war es in dem Moment, wo sie davon berichten, war es eine Lust, davon zu sprechen. Jesus hatte sie mit Hilfe seines Vaters für eine ganz bestimmte Zeit, nämlich die Zeit der Aussendung, hatte er sie in die gleiche Lage versetzt, mit der gleichen Stärke ausgerüstet, die auch er selbst hatte. Ist uns das bewusst? Die konnten machen, auch was Jesus gemacht hat und was er in der Vergangenheit getan hat. Mit Hilfe Gottes. Er hatte sie vollkommen ausgerüstet, sodass sie Krankheiten heilen konnten. Sie konnten Gebrechen heilen. Und sie konnten sogar den Teufel aus Menschen hinaustreiben. Das alles haben sie Jesus Christus verdankt. Das wissen sie und trotzdem werden sie stolz. Und Jesus weist sie eigentlich in einer demütigen Art und Weise eigentlich darauf hin, wem sie das alles eigentlich zu verdanken haben. Denn er schreibt, da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, und jetzt kommt es, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Das ist Ausrüstung. Das ist Ausrüstung vom Herrn. Er zeigt also hier, wer in Wahrheit allmächtig ist. Und wer Macht hat über den Dämon der Finsternis. Auch dieser Fürst der Finsternis, wie wir ihn oft nennen, der Satan, diese Schlange, einst der Lichtträger in der Nähe Gottes, der Glanzstern, wie er in der Bibel genannt wird, der Sohn der Morgenröte, ist dem Verderben Gottes ausgesetzt, wenn Gott im Himmel dereinst sein Gericht über ihn ausbreiten wird. Schon einmal hatte sich dieser Fürst der Finsternis dem Willen Gottes beugen müssen. Jesus deutet das hier an, indem er sagt, dass er gesehen hat, wie dieser Satan wie ein Blitz herniederfuhr. Das zeugt von dem Gericht, was schon mal über diesen Satan gesprochen wurde. Dieses Gericht hat wahrscheinlich stattgefunden unmittelbar ganz am Anfang der Bibel. Nach 1. Mose 1, 31, wo Gott sagt, dass alles gut war, was er geschaffen hatte, bis zum sechsten Tag. Und danach muss es eine Rebellion gegeben haben. Eine Rebellion gegen Gott. Und diese Rebellion hat einer angezettelt, den wir hier gehört haben, der Satan, der aber gleichzeitig zu diesem Zeitpunkt ein hoch erhobener Engel war, der höchste Engel im Himmel, ganz in der Nähe Gottes. Und dieser Satan in seiner Rebellion, in seiner Wut und in seinem Zorn macht das kaputt, was Gott geschaffen hat. Indem er die Menschen, das hören wir in 1. Mose 3, 14, indem er die Menschen, und er wird hier als Schlange bezeichnet, indem er die Menschen verführt, die Gott in einer einzigartigen Weise geschaffen hat. Und er dreht alles um, verkehrt alles vom Plus ins Minus und macht alles zunichte. Und wir heute sind immer noch die Leidtragenden dessen, und wir leiden auch noch darunter, dass dieser Satan immer noch Macht hat. An dieses Ereignis im Himmel, was bereits vor Zeiten geschehen ist, ganz am Anfang unserer Schrift, erinnert Jesus seine Jünger, indem er bezeugt, dass er zugegen war, als der Teufel aus der Herrlichkeit Gottes verschwinden musste. Das ist auf der einen Seite ein Blick in die Vergangenheit, es ist aber auch gleichzeitig, wie Friedemann gesagt hat, ein Blick in die Zukunft. Denn dieser Teufel, der hat immer noch Zugang zum Himmel. Ist euch das klar? Der kann immer noch vor Gott erscheinen. Wir wissen das aus Hiob. Als Gott alle Dämonen, alle Engel zu sich ruft. Und was Friedemann uns vorgelesen hat, das wird erst am Ende der Zeit geschehen. Da wird er komplett und ganz und gar und für immer aus dem Himmel rausgeworfen und auf die Erde geworfen, wo er dann sein furchtbares Unwesen in der höchsten Form vollenden kann. Die Trübsalzeit wird die schlimmste Form sein, die die Erde jemals gesehen hat. In zwei Stellen oder an zwei Stellen im Alten Testament erinnert uns die Schrift daran, was im Himmel geschehen ist. Und zwar in Hesekiel 28 und in Jesaja 14 wird beschrieben, wie Gott mit weltlichen Fürsten, und zwar den Fürsten, den Königen von Tyrus und von Babylon, verfahren wird. Aber hinter diesen weltlichen Fürsten steht ein anderer Fürst, ein anderer König, nämlich der König, den Gott aus dem Himmel herausgeworfen hat und der auf der Erde sein Unwesen treibt, der Satan. Der hat Macht über die Könige von Babylon und hat Macht über die Könige von Tyrus. Und so beinhaltet das Gericht, was der Herr über Tyrus und über Babylon spricht, in Hesekiel, das und auch in Jesaja 14, das beinhaltet auch das Gericht des Verursachers des Bösen, des Satans. Dieser Satan war einst der, welcher besonders herausgerufen war, unter allen Engeln im Himmel. Er war ausgestattet mit einer ganz besonderen Schönheit, mit einer ganz besonderen Macht. Seine Aufgabe bestand darin, den Thron Gottes zu bewachen. Und so hatte er zu jeder Zeit Zugang zur Heiligkeit und zur Herrlichkeit Gottes. Er konnte also zu Gott kommen, wie er wollte. Das war seine Ausstattung. Er war also der höchst angesehene Engel im Himmel. Welch hohe Stellung dieser Engel hatte, das lesen wir beispielsweise in Hesekiel 28 ab Vers 13. Da steht, in Eden, im Garten Gottes, warst du mit allerlei Edelsteinen, mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Rubin, Smaragd, warst du bedeckt. Und aus Gold waren deine Einfassungen und Verzierungen an dir gearbeitet. Am Tage deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein Gesalbter, ein schützender Cherub. Ich habe dich gesetzt auf den heiligen Berg Gottes und du wandelst mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen von dem Tage deiner Erschaffung an, bis Missetat an dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres voll Frevel geworden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich vom Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine getilgt. Dein Herz hat sich erhoben, ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen. Das ist die Beschreibung Satans. Das ist die Beschreibung in einem anfänglichen Zustand, wie er mal war, der höchste Engel, der höchste Cherub, der Zugang hatte zur Herrlichkeit Gottes und der durch seinen Frevel, seine Sündigkeit, seinen Stolz letztendlich von Gott abgefallen ist. Und wir sehen das noch ganz besonders in den Texten in Jesaja 14. Da steht in Jesaja 14, 13: Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, also es war sein Wille, da wird von Satan gesprochen: Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Und dann steht hier, doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Das ist die Beschreibung des Teufels. Wir sehen also, der Gegner, dem wir gegenüberstehen als Menschen, der ist allmächtig. Allmächtig mit der Ausstattung, die Gott ihm ganz einfach gewährt. Denn alles ist Gott unterstellt. So lässt er ihm auch jetzt schon Taten zu, die uns bedrücken, die Menschen verführen sollen, die Menschen zum Fall bringen sollen. Die Aussage Jesu über den Fall des Satans war also nicht nur ein Bild aus der Vergangenheit und den Vorfällen, welche im Himmel bereits geschehen waren. Sie sind auch gleichzeitig in eine verlässliche Aussage in die Zukunft. Denn so wie wir in der Lesung gehört haben, wird sich dieser Kampf wiederholen im Himmel. Und es werden die Mächte des Himmels aufstehen in Form von Michael und seinen Engeln und die Dämonen des Satans und die werden miteinander kämpfen. Und das Urteil ist schon gesprochen. Wer wird diesen Sieg gewinnen? Oder wer wird diesen Sieg davontragen? Michael und seine Engel. Das wissen wir. Aber dieser Kampf wird sein. Und dann wird der Satan auf die Erde geworfen. Und dann wird er sein Unheil noch viel, viel mehr, weil er in Zorn gerät über das, was ihm geschehen ist, wird er noch viel mehr über die Menschen ausgießen. Das ist die Trübsalzeit, die den Menschen bevorsteht. Es wird eine Zeit sein, wie sie bisher auf der Erde noch niemals war, trotz aller Schwierigkeiten, die wir in der Vergangenheit vielleicht aus der Geschichte kennen. Gemäß Offenbarung 12 wird dieser erneute Kampf im Himmel stattfinden. Zwischen dem Erzengel Michael und seinen Engeln und dem Drachen und seinen Dämonen. Die Vollmacht, die Jesus den Jüngern gab, umfasste jede Art von Unversehrtheit in Bezug auf all das, was ihnen während ihres Dienstes begegnen konnte. Sodass wilde Tiere ihnen nichts anhaben konnten, giftige Tiere auch nicht. Auch die Bosheit der Menschen konnte ihnen nichts anhaben. Lukas 10,19 beschreibt das. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, also auch menschliche Feinde, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Damit waren sie ausgerüstet. Ihre Freude darüber war groß. Menschlich verständlich. Aber Jesus weist sie zurecht. Und weist sie darauf hin, auf was sie eigentlich stolz sein sollen. Und dass ihr Stolz auf sich selbst und auf ihre Fähigkeiten ein trügerischer Stolz ist. Und dass sie sich besser freuen sollten, dass ihre Namen im Himmel eingeschrieben sind. Darauf sollten sie stolz sein. Das ist übrigens die einzige Stelle, wo Jesus jemals gesagt hat, ihr sollt euch nicht freuen. Ein einziges Mal hat er das gesagt. Freut euch nicht. Für die Jünger wäre es besser gewesen, sich vor dem Herrn und vor Jesus Christus zu demütigen. So wie Jakobus es schreibt. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Jakobus 4,10. So wie Johannes der Täufer sich gedemütigt hat, indem er sagte, ich bin es ja nicht mal wert, ihm die Schuhriemen zu öffnen. Das ist Demut. Oder der Hauptmann von Kapernaum, wo Jesus über diesen Hauptmann, der ja eigentlich ein Heide war, da sagt Jesus, ich habe einen solchen Glauben in ganz Israel nicht gesehen. Das ist Demut. Wir als Gläubige dürfen uns über unsere Rettung freuen, so wie die Jünger sich ebenfalls über ihre Rettung freuen sollten. Jedoch beruht keine unserer Leistungen oder unserer eigenen Kraft, unserer eigenen Fähigkeiten, beruht darauf, dass wir uns dessen stolz oder dass wir dessen stolz sein sollen. Denn alles das, was wir empfangen, das kommt von Gott. Und deshalb steht auch in 1. Korinther 1, 31, wer sich rühmen will, und das ist nicht verkehrt, wir können uns rühmen, aber der soll sich des Herrn rühmen. Denn von ihm kommt alles. Das ist ein Zitat aus Jeremia 9, 23 im Alten Testament. Also wenn wir uns rühmen, das sollen wir uns vor der Welt rühmen, dass wir Gott kennen. Und dass Gott uns kennt. Unser Stolz verführt uns manchmal. Und wir sollen, gemäß dieser Sache, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn, sollen wir daran erinnert werden, in welch großer, unendlicher Schuld wir einst vor Gott standen. Und wie groß die Barmherzigkeit Gottes war, dass er seinen Sohn diese Sünde weggenommen hat, dass sein Sohn diese Sünde ans Kreuz getragen hat, sodass die übergroße Gnade immer wieder über uns ausgegossen wird und all unser Versagen überdeckt. Und so verstehen wir, dass Jesus Christus in den nächsten Worten beginnt zu jubeln über das, was da der Vater im Himmel beschlossen hat. Und er beginnt, seinen Vater zu preisen. Sein Gebet an den Vater beinhaltet insgesamt drei Dinge, für die er Gott lobt. Hier steht in Vers 21, zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Sein Lobpreis gilt drei Dingen. Zunächst gilt sein Lob der Tatsache, dass die Weisen und die Klugen in der Welt, dass die von ihrem Stolz gefangen sind. Es ist wie ein Gefängnis. Sie haben zwar Jesus gesehen, sie haben seine Wunder gesehen, sie haben gehört, was er gesagt hat, aber sie haben all dem nicht geglaubt. Und gleichzeitig freut sich Jesus über die, die oftmals naiv daherkommen und die die Verheißungen Gottes angenommen haben. So lesen wir in 1. Petrus und in Jakobus 4, 6, so lesen wir diese beiden eigentlich gleichlautenden Sätze. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Also auch untereinander gibt uns der Herr her die Aufgabe, demütig gegeneinander zu sein. Warum? Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wir leben also nicht von unserem Stolz und von unserer Hochmütigkeit, sondern wir leben aus der Gnade heraus. Die Danksagung, die Jesus damals ausspricht, indem er seinem Vater im Himmel dankt für das, was er beschlossen und getan hat, die gilt zunächst mal der geistlichen Führungsschicht, der geistigen Führungsschicht in Israel, in Form der Pharisäer und der Schriftgelehrten, aber auch eines großen Teils des Volkes Israel, die ihn abgelehnt haben. Und er dankt dafür, ja, dass diese klugen, diese gescheiten Menschen, dass sie aufgrund ihres Stolzes gegenüber ihm und gegenüber dem Vater im Himmel, dass die total versagen. Und gleichzeitig behält sich Gott einen kleinen Teil von Unmündigen, wie er hier schreibt, von Unmündigen zurück. Naive Menschen, wie wir sagen werden, dumme Menschen, die wirklich das glauben, was Jesus sagt. Während diese Unmündigen Glauben und Gehorsam praktizieren, behindert die Bildung und die Klugheit und die Schlauheit dieser intellektuellen Schicht die Behinderte, ja, ihren wahren Glauben. Dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Ratschluss Gottes. Hat sich dies nun in der heutigen Zeit geändert? Verhindert nicht gerade die Klugheit der Welt, dass Menschen ein falsches Gottesbild haben? Und werden wir Gläubige nicht oftmals als naiv oder dumm angesehen? Sag du mal in der Welt, dass du glaubst, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat. Da wirst du eins ernten. So machen die. Dass Evolution falsch ist, behaupte das mal. Du hörst es allenthalben, überall. Wenn du das Fernsehen aufmachst, ist es voll davon, dass wir alle aus Mikroben entstanden sind und dass wir vom Affen abstammen. Das wird dir gesagt. Und wenn du was anderes behauptest, dann bist du der Dumme. Dass es Leben außerhalb unserer Erde gibt, intelligentes Leben, also Gott hat noch eine zweite Welt gemacht. Und die suchen danach. Bisher haben sie es noch nicht gefunden. Auch das wird angenommen. Und als die Menschen versteifen sich darauf, das zu finden und das herauszukriegen. Unart. Sind wir also so weit von der damaligen Zeit entfernt? Überhaupt nicht. Wir sind genauso klug und deshalb auch so stolz. dass wir all das ablehnen, was in Wirklichkeit der Herr in unserer Schrift, die wir geschenkt bekommen haben, was er uns da mitteilen will. Und besteht nicht gerade unser Stolz darin, dass wir einen Weltfrieden schaffen wollen? Ist das nicht anmaßend? Wir wollen einen Weltfrieden schaffen. Bisher hat es keiner geschafft. Wir wollen auch die Umwelt retten. Auch das ist unser Ansinnen. Bisher hat es keiner geschafft. In Wahrheit ist es doch tatsächlich so, dass wir das zu retten versuchen, was wir vorher zerstört haben. So ist es richtig. Wir machen erst was kaputt und dann versuchen wir es zu retten. Das ist unser ganzes Dafürhalten, immer wieder aufs Neue. Da drehen wir uns wie im Kreis. Und das gebiert unser Herz, unser stolzes Herz. Wir können es, wir schaffen es. Wir schaffen das, kennen wir. Hat mal jemand gesagt. Wir schaffen das. Wir könnten das schaffen. Aber wir laden den nicht ein, der mit uns das möglich machen würde. Den lassen wir draußen. Der bleibt vor der Tür. Und wir sind so stolz, dass wir uns anmaßen, das alles in selbst, in eigener Regie tun zu können. Also wir sind nicht weit entfernt von der Art und Weise, wie damals die Menschen waren, als Jesus unter ihnen war. In einer zweiten Sache offenbart Jesus seinen Jüngern, dass sie eigentlich ihn und auch den Vater überhaupt nicht kennen können. Denn er sagt, nur der Vater kennt den Sohn und nur der Sohn kennt den Vater. Aber dann kommt die Einschränkung. Und wem es der Sohn eröffnen will, die kennen auch den Vater und die kennen auch den Sohn. Es ist also alles fixiert auf Jesus Christus. Er erschließt sich uns und er erschließt uns auch den Vater. Den Menschen damals war es nicht vergönnt, außer sie wenden sich zu Jesus Christus hin, um Gott kennenzulernen. Und so ist es auch heute bei uns. Wenn du in der Bibel liest, dann kannst du Gott kennenlernen. Wenn du nie in der Bibel gelesen hast, wie willst du dann jemand kennenlernen? Du hast ja nie danach geforscht. Und so ist es Willen Gottes und so ist es Willen Jesu Christi, dass er uns, sich selbst und den Vater erschließt über das Wort Gottes. Das ist der Reichtum, den wir bekommen haben. Wir haben sonst keinen. Alle anderen Romane, alle anderen Geschichten, die Menschen aufschreiben, sind zweitrangig. Hier ist die Wahrheit. Nur hier kannst du Gott kennenlernen. Das sagt Jesus, indem er sagt, nur wem ich mich offenbare, der kann mich und er kann auch meinen Vater kennen. Zur Zeit Jesus geschah das durch sein Handeln, durch sein Tun und durch sein Reden. Und heute? Heute redet Gott zu uns in der gleichen Art und Weise, nämlich durch sein Wort. All das, was er gesagt hat, ist doch hier aufgeschrieben. Steht doch hier drin. Wir müssen es nur sehen, wir müssen es lesen, wir müssen es beachten und wir müssen es auch im Herzen annehmen. Und dann verschwindet auch unser Stolz, denn wir erfahren hier in diesem Wort, dass es überhaupt nicht auf uns ankommt. Von Anfang an kommt es nicht auf uns an. Es kommt auf Gott an. Und es ist ein Zeichen seiner Gnade, dass er uns in diese Sache mit hineingenommen hat. Das ist ein Freundesakt. Das hätte er nicht tun können, müssen. Er hätte das auch verwerfen können. Aber er ist so freundlich, so liebevoll, dass er uns nachgeht und dass er uns barmherzig gegenübertritt und uns Gnade angedeihen lässt, die viel, viel größer ist als unser böses Herz und unsere bösen Gedanken, Worte und Werke. Der Stolz der jüdischen Führung, der Führungsschicht von Pharisäern, Schriftgelehrten, zeigt sich in der Ablehnung des Messias, der gekommen ist. Ihre Abneigung und ihre Ablehnung. Und deshalb trachten sie Jesus nach dem Leben. Und das beschreibt uns Johannes in seinem Evangelium. Als Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, da heben sie Steine auf und wollen ihn steinigen. So steht es hier. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. So groß war ihre Ablehnung. Und sie haben es zum Schluss gebracht. Sie haben ihn ans Kreuz gebracht. Aber auch das war sein Wille. War seine Gnade, war seine Liebe, war seine Barmherzigkeit für all die, die an ihn glauben. Und ein drittes offenbart er seinen Jüngern. Diese, seine Nachfolger, sollten sich glückselig preisen, wie hier steht. Glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn zuvor hatte kein Mensch Gott gesehen. Jahrhundertelang war es keinem vergönnt, Gott zu sehen. Das ganze Alte Testament ist voll davon. Gott offenbarte sich den Menschen im Alten Testament nur in Zeichen. Ob das die Säulenwolke war, die sie durch die Wüste geführt hat, oder die Feuersäule in der Nacht. Ob es der brennende Dornbusch war. Ob es die Traumbilder waren, die zum Beispiel Josef hatte. Oder ob es vielleicht die drei Personen waren, die tatsächlich Abraham begegnet sind und kurz danach Sodom vom Erdboden verschwunden ist. All das waren Zeichen. Keiner hatte Gott gesehen, sodass selbst Mose es nicht vergönnt war, Gott zu schauen. Er hätte sonst sterben müssen. Und trotzdem hat Gott auf ihn etwas gelegt, einen Glanz gelegt, sodass alle erstaunt waren, als er vom Berg herunterkam. Da hat Gott abgefärbt, sozusagen, auf Mose. Wie groß muss der Glanz Gottes in Wirklichkeit sein, wenn wir ihn derart sehen? Jesus bezeugt durch seine Aussage, dass die Jünger, die vor ihm stehen, dass sie das sehen dürfen, was vorher kein Mensch gesehen hat, seit der Vertreibung aus dem Paradies. Adam und Eva durften Gott sehen. Danach kein Mensch mehr. Ist uns das klar? Das wohl bedeutendste Ereignis, was wir aus der Bibel kennen, ist eine Unterhaltung, die Jesus mit einem seiner Jünger hat. In einem Gespräch. In einem Gespräch mit einem Jünger namens Philippus und mit den anderen Aposteln, die dabei standen. Und da sagt Jesus, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Da spricht Philippus zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du hast mich immer noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen, zeige uns den Vater? Was für eine liebevolle Zurechtweisung. Eine Zurechtweisung, aber liebevoll. So konnte nur der Herr sprechen. Wir als Gemeinde dürfen Gott und Jesus Christus schon jetzt kennen. Wir haben zwar ebenfalls kein Bild von ihm, wir wissen nicht, wie er aussieht. Keiner von uns hat ihn gesehen. Aber wir dürfen von ihm in der Schrift erfahren. Und darauf kommt es an. Nicht auf die äußere Gestalt, die werden wir dereinst sehen. Wichtig für uns ist, wie er ist, wie er handelt und was er möchte. Das erfährst du nur aus der Schrift. Und das ist das Sehen, was eigentlich Gott in uns hineinlegt. Wir sollen sehen, wie Jesus Christus war und sollen danach tun, wie Jesus Christus getan hat. Das ist eigentlich das Sehen, was hier besprochen wird und was hier gefordert wird. Und eins bleibt uns. Und das ist nicht nur Hoffnung, sondern das ist Gewissheit. Irgendwann werden wir ihn sogar tatsächlich sehen. Und das ist eine große, große Sache, wenn wir unserem Herrn begegnen dürfen, ihm persönlich gegenüberstehen und er uns seine Freunde nennt. Darauf bauen wir, darauf vertrauen wir. Ja, das wissen wir mit aller Gewissheit, die uns die Schrift immer wieder gibt. Amen.